Mord ist unser Hobby. Und noch ein True Crime Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord ist unser Hobby. Heute die zweite Folge zu Ted Bundy und seinen Verfilmungen und wieder mit Moritz. Hallo.
Hi Laura, hey.
Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ich freue mich auch.
Warum tust du dir das eigentlich freiwillig an?
Meinst du jetzt den Podcast aufnehmen oder die Thematik?
Beides.
Die Thematik ist vielleicht das Interessantere.
Ja.
So, es ist ja die Grundlage dafür, dass man diesen Podcast dann aufnimmt. Ja, bei mir geht das wahrscheinlich los, ne, mit meinem Faible für Horror. Mhm. Und da stößt man dann halt auch früher oder später dann halt auf die auf Wahrheit basierenden Horrorfilme. Ne? Das ist ja im Grunde geht das ja auch schon früh los. Also da gibt es ja zum Beispiel so Klassiker wie Psycho, ja, auf Ed Gein basiert, Texas Chainsaw Massacre ebenfalls. Und was genau das dann über einen aussagt, dass man sich mit solchen Sachen beschäftigt, das habe ich mich schon oft gefragt.
Ja.
So, ich denke aber, man sieht ja auch gerade heutzutage, wenn du bei Netflix guckst, das ist mittlerweile quasi sowas wie die Streaming-Plattform für True-Crime-Formate, habe ich manchmal den Eindruck. Ne? Also es scheint irgendwie nicht nur bei mir irgendwie eine Faszination vorhanden zu sein, es scheint wirklich eine breite Masse anzusprechen, ne? Diese Faszination für abartige Leute, die halt, ja, ganz fernab unserer Norm irgendwie handeln und funktionieren. Ne?
Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge ja schon mal gesagt. Ich glaube, so dieser Grundimpuls von, man würde gerne verstehen, warum diese Menschen das tun und was das auslöst, ist ja eigentlich erstmal ein relativ unschuldiger Impuls. Ne? Oder was heißt unschuldig? Aber es ist irgendwie, ja, finde ich, menschlich, wenn etwas so krass von der Norm abweicht, dass man, ne, irgendwie versuchen möchte, das zu ergründen. Und ich glaube, dass viele Leute auch so ein bisschen über sich selbst lernen wollen, warum sie nicht so sind oder was uns unterscheidet von Menschen, die zu sowas fähig sind. Aber es gibt natürlich auch, Leute, die sich sowas einfach als Slasher angucken wollen. Und ich muss aber sagen, da zähle ich mich nicht zu. Also Slasher liebe ich, aber nicht, wenn ich weiß, dass das genau so irgendwo passiert ist.
Ja, nee, da bin ich ganz bei dir, wobei ich schon ehrlicherweise sagen muss, ne, dass ich in meinen Teenie-Jahren solche Filme auch anders gesehen und konsumiert habe. Mhm. Ne? Also so ein bisschen so Gorbauer-mäßig. Aber
ja, klar. Das wollte ich, glaube ich, auch noch erwähnt haben. Meine erste Berührung mit dem True-Crime-Genre war, glaube ich, tatsächlich auch ein Ted Bundy-Film. Über den sprechen wir auch gleich kurz. Und das war bei mir dann schon so, als ich gelesen habe, beruht auf wahren Begebenheiten und ich hatte vorher noch nichts davon gehört, dass man sich dann natürlich irgendwie, ne, einen Artikel dazu durchliest und ja, dass einen das irgendwie mehr interessiert, wenn man weiß, dass das wirklich passiert ist.
Ja, also es hat natürlich noch einen gewissen Reiz. Also deswegen behaupten ja auch viele Filme, die wirklich sehr, sehr, sehr lose und vage auf wahren Begebenheiten beruhen. Also das, wenn man diese Karte ziehen kann, dann wird die halt auch gezogen, ne, weil es halt funktioniert.
Ich glaube, dann steht da inspiriert von wahren Begebenheiten, ne, wenn's weiter hergeholt ist. Das kann man ja im Prinzip bei allem vorne dran sagen eigentlich.
Eigentlich ja, eigentlich genau. Ja. Und was wahrscheinlich auch nochmal allgemein zu dieser Faszination zuträgt, das sind halt einfach universelle Themen. Ne? Es geht halt um Tod, Angst, Verlust, oft Liebe. Ne? Das sind Sachen, die sind für jeden Menschen im Grunde relevant.
Das stimmt. Wir können ja mal anfangen mit der ersten Verfilmung. Die nennt sich The Deliberate Stranger. Das ist, glaube ich, der Buchtitel eigentlich von dem Buch von Hugh Ainsworth, der dieses Interview mit Ted Bundy auch im Gefängnis geführt hat. Der Film ist 1986 als Zweiteiler fürs Fernsehen entstanden. Das heißt, das sind zweimal anderthalb Stunden, ungefähr drei Stunden. Den kann man sich ironischerweise Es gibt keine DVD, den gibt es bei keinem Streaming-Anbieter, aber bei Facebook kann man den schauen.
Genau, das haben wir beide getan.
Das haben wir beide getan. Mhm. Weil, ganz interessant bei dieser Verfilmung, das ist die einzige Interpretation des Stoffes noch zu Lebzeiten von Bundy. Das heißt, das letzte Kapitel, also die Hinrichtung von ihm, ist in dem Film nicht enthalten, weil er damals halt noch gelebt hat.
Genau, er hätte ihn theoretisch gucken können.
Wollte aber nicht.
Aber wollte er nicht. Das hat seine Anwältin irgendwann mitgeteilt, genau, dass er da kein Interesse dran gezeigt hat.
Das finde ich eigentlich sehr widersprüchlich zu dem, was wir sonst so über ihn wissen, weil er ja eigentlich sehr auf Aufmerksamkeit, egal ob positiv oder negativ, eigentlich aus war.
Genau, hat mich auch gewundert. Also ich hätte auch gedacht, das hätte ihm wahrscheinlich gefallen und einen Fernseher wird er in seiner Zelle schon gehabt haben. Ne?
Aber vielleicht war das deshalb, weil er ja 86 auf jeden Fall noch offiziell sich als unschuldig bezeichnet hat. Und ne, dann wäre es ja, könnte er schlecht sagen, ja, fand ich richtig gut. Und ich muss sagen, ich hätte es auch eigentlich echt fragwürdig gefunden, wenn man ihm die Möglichkeit gegeben hätte, den zu schauen, weil das ja irgendwie schon krank ist, dass sich dann ein Serienmörder seine eigenen Taten anschauen kann und sich daran dann also irgendwie hochzieht oder das nochmal neu erleben darf durch so einen Film.
Klar, nee, das sollte man ihm nicht erlauben. Nee. Ja.
Ich bin mir aber sicher, dass ihm die Besetzung seiner Rolle gut gefallen hätte. Er wird hier von Mark Heyman gespielt, der zu der Zeit wirklich ein sehr attraktiver Mann war. Ich glaube, der wurde auch irgendwie, der hat auch irgendwelche Sexiest Man Alive Auszeichnungen auf jeden Fall bekommen. Mhm. Und das Paradoxe ist jetzt, oder was heißt Paradox, es passt eigentlich ja sehr gut zu diesem Genre, dass jetzt nach der Premiere dieses Films der echte Ted Bundy noch mehr Liebesbriefe als sonst bekommen hat. Und die Autorin Anne Rule hat dazu mal geäußert, dass sie sich halt sicher ist, dass viele Frauen dann an Mark Heyman gedacht haben, wenn sie den Namen Ted Bundy gehört haben. Also ne, dieses, wie schnell eine echte Person dann mit der Person, die sie darstellt, irgendwie verschwimmt. Ich glaube, das kann man gar nicht genug betonen, dass das relativ schnell passiert.
Ja, klar. Ich meine, das ist ja zum Beispiel ein Punkt, der wahrscheinlich auch bei einer späteren Verfilmung oder bei mehreren späteren Verfilmungen dann noch eine wichtige Rolle spielen kann.
Genau, ich glaube, grundsätzlich gab es immer viele Diskussionen darüber, wer als Bundy besetzt wird, ne? Und ich weiß, bei dieser Verfilmung wurde unter anderem auch Kiefer Sutherland die Rolle angeboten, der das aber aus moralischen Gründen abgelehnt hat. Ist natürlich auch 1986, wo die Morde teilweise ja noch nicht mal 10 Jahre her sind, kann ich das auch irgendwie verstehen, ne? Weil es ja sehr viele Angehörige noch gibt, die akut leiden unter dem, was passiert ist. Und es ja auch viele Frauen gab, die noch gar nicht gefunden wurden, ne? Die offiziell noch gar nicht als tot galten, sondern nur als vermisst. Das sind ja bis heute nicht alle Überreste auch gefunden worden. Also kann ich mir schon vorstellen, dass viele Leute diesen Film als sehr zweifelhaft empfunden haben, ob man den wirklich braucht.
Ja, klar. Und Kiefer Sutherland ist wahrscheinlich, das war wahrscheinlich eine gute Entscheidung für seine Karriere, denn der ist auch heute noch aktiv.
Aber Mark Heyman auch. Ich glaube, ja. Mark Heyman ist, glaube ich, so ein Urgestein bei, ich muss es kurz nachgucken, aber ich glaube, es ist Navy CIS.
Okay.
Moment.
Ja, bei sowas bin ich immer raus.
Ja, es ist Navy CIS. Ich bin da jetzt auch kein Fan von oder so, aber ich glaube, dadurch ist er immer noch sehr präsent, so den Menschen, die das halt gucken.
Ja, okay.
Aber er ist jetzt kein Charakterdarsteller geworden wie Kiefer Sutherland. Ich finde, man muss aber echt sagen, dass er das, also ich finde, er spielt die Rolle sehr gut und ich finde ihn auch optisch irgendwie passend, auch wenn ich ihn jetzt persönlich deutlich attraktiver finde als Ted Bundy, aber so dieser Charme, den er irgendwie ausstrahlt, das ist ja wohl das, was viele Frauen in Ted Bundy damals gesehen haben, ne? Und dieses,
ja,
so nach außen hin, ja, so Saubermann-Image. Ich fand's in dem Film, begrüßt ihn mal so ein Arbeitskollege und sagt irgendwie so, Ted Bundy, Seattle's answer to JFK. Das fand ich irgendwie sehr, sehr passend, ne? Also so haben die Leute ihn anscheinend damals wahrgenommen.
Ja, genau, genau. Ich meine, was ja wahrscheinlich bei dem Film halt auch noch hinzukommt, also dass der Film durch seine Herkunft, seine TV-Herkunft natürlich auch grafische Gewalttaten natürlich komplett ausspart und man halt auch Ted Bundy, auch die Laufzeit kommt dem Film natürlich zugute, weil man die Möglichkeit hat, als Ted Bundy wird halt auch wirklich wieder im normalen Alltag gezeigt, im sozialen Miteinander mit anderen Menschen, und dadurch, dass halt die Gewalttaten nicht gezeigt werden, kriegt man natürlich auch ein recht harmloses Bild von Ted Bundy präsentiert. Mhm. Ne? Und während da halt nicht zwischendurch die Ermittler, die halt auch im Grunde auch immer nur darüber reden, also man sieht da jetzt auch keine irgendwie expliziten Fotos oder was auch immer, ne? Es wird im Grunde halt nur darüber geredet. Aber man erfährt nur von Ted Bundys Taten durch die Ermittler. Ansonsten das, was man von Ted Bundy sieht, ist im Grunde ein harmloser, vermeintlich gut aussehender Typ.
Ja.
So, ne? Und das damals zur besten Sendezeit, glaube ich. Also es wird eine Primetime-Sendung gewesen sein, ne? Das, ja, das trägt natürlich auch zu dem Bild mit bei, was bis heute halt von Ted Bundy auch Bestand hat. Ne?
Das stimmt. Also das kann man durchaus ein bisschen kritisch sehen, dass ja, dass hier so seine einfühlsame, charmante Art irgendwie in den Vordergrund gestellt wird, ne? Das genau. Auf jeden Fall. Also Bundys Anwältin hat auf jeden Fall gesagt, dass der schon ziemlich nah dran ist an den Geschehnissen, außer natürlich, dass man die Taten nicht sieht. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich es grundsätzlich effektiver finde, wenn man die Taten nicht sieht. Mhm. Weil ich immer den Eindruck habe, dass das, was da wirklich passiert ist, viel schrecklicher ist als alles, was man bebildern kann in so einem Film. Und es für mich, glaube ich, immer... Also ich glaube, es ist für mich besser, es mir vorzustellen, als es präsentiert zu bekommen, so war's. Ich glaube, ich will das gar nicht präsentiert bekommen in dem Fall.
Ja, du bist aber jetzt halt auch ziemlich vertraut mit dem Fall. Mm. Ne? Also
ja, ich verstehe, was du meinst. Ne? Dass, wenn man nichts über den Fall weiß und sich das dann anguckt, dass es dann verharmlosend wirken könnte. Ne?
Genau, das meine ich, ja.
Mm. Mm. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass sie in dem Film so ein bisschen, ja, auch Szenen dargestellt haben, die so niemals gewesen sein können. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst, wo er so eine junge Frau anspricht, die irgendwie mit ihren Freundinnen gerade Sport macht, und die sitzen dann da auf so einem Sportplatz und es sind irgendwie auch ganz viele Typen noch drumherum, und dann versucht er sie da so, ne, anzumachen. Das ist etwas, was er, also was der echte Ted Bundy niemals gemacht hätte, so viele Zeugen irgendwie zu riskieren, außer natürlich beim Lake Sammamish, ne, wo er ja relativ offensiv vorgegangen ist, was ihm ja dann auch zum Verhängnis wurde. Aber dass er so auf dem Sportplatz sich da einfach hingesetzt hat und mit den Mädels geflirtet hat, ich glaube, das ist relativ unrealistisch.
Ja, er nicht, genau.
Aber da wurde gemutmaßt, dass die das wohl gemacht haben, weil die Darstellerin, die das Mädchen gespielt hat, Terry Farrell heißt sie, wohl gerade so eine aufstrebende, ein aufstrebendes Model war, aufstrebende Schauspielerin, und es für sie wohl besonders wichtig war, dass sie auch eine Szene mit Mark Hammond zusammen hat, wo sie jetzt nicht einfach nur getötet wird, sondern wo sie auch reden darf. Aber ne, auch sowas kann einen falschen Eindruck von seiner Vorgehensweise hinterlassen. Ich muss aber sagen, sorry, wolltest du
was dazu? Also ich wollte noch, da du ja gerade auch die Schauspielerin erwähnt hast, sowas, was ich jetzt noch ganz erwähnenswert bei dem Film fand, für die Nerds, dass da halt auch ein paar bekannte Gesichter noch zu sehen sind.
Ach echt,
ne? Also zum Beispiel haben wir John Ashton, ne? Den kennt man hier als Taggart aus Beverly Hills Cop 1 und 2. Mhm. Und M. Emmett Ward.
Stimmt.
Aus Blade Runner, Critters und ganz vielen anderen Sachen kennt
Stimmt.
man.
Stimmt, also, von den Ermittlern, ne?
Richtig,
ja.
Genau.
Und ich habe auf jeden Fall noch gelesen, dass einer von den Ermittlern später auch selber einen Serienmörder gespielt hat. Oder, nee, nicht später, in Muttertag, in einem Horrorfilm. Der ist ja, glaube ich, sogar noch vor 86, ne?
Ja, stimmt, ja. Genau. Ja, wenn ich jetzt drauf käme, aber ja, ja. Stimmt. Spielt einen der degenerierten Söhne.
Genau,
in
genau,
Muttertag.
Genau. Generell ist der Film ja so sehr klassisch eigentlich, ne, mit diesem, es ist, wir sehen auf der einen Seite Bundy in seinem Umfeld und die angedeuteten Taten und dann halt dieses klassische Ermittlervorgehen. Ich muss sagen, dass mich das in dem zweiten Teil, fand ich es ein bisschen langwierig irgendwie. Aber das kann natürlich auch damit zu tun haben, dass man ja, ne, jetzt eh schon weiß, wie es weitergeht im Endeffekt. Aber zur damaligen Zeit kann ich mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert hat im Sinne von, dass die Leute es spannend fanden. Genau, sie haben sich natürlich auch dazu entschieden, die Namen der Opfer teilweise zu ändern oder ja, Opfer zusammenzufassen, sage ich jetzt mal. Ich finde, da kann man auch drüber diskutieren, wie sinnvoll das ist. Aber wenn es so aktuell ist, möchte man ja eigentlich auch nicht die echten Namen nennen, ne, damit die Angehörigen da irgendwie auch ein bisschen geschützt sind.
Ja, also ich denke, das ist moralisch und auch dramaturgisch legitim, dass man das macht.
Genau.
Ne?
Und sie haben zum Beispiel auch die seine spätere Frau, Carol Ann Boone, die wurde hier, glaube ich, auch absichtlich nicht nur anders genannt, sondern auch vom Typ her so ein bisschen anders besetzt, weil die natürlich damals ja auch noch gelebt hat. Und die Beziehung zu Elizabeth kommt auch vor, aber ich glaube, es ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen oberflächlich, aber es geht primär nicht um die Beziehung von den beiden, ne, sondern eher halt darum, dass er sie auch so ein bisschen als Alibi benutzt dafür, dass er halt ein vermeintlich normaler Typ ist.
Ja, genau. Zumal ja auch ihre Bearbeitung des Falls, also ihre Autobiografie, das kam ja auch alles später, ne, von Elisabeth Klöpfler. Wer weiß, wie die zu dem Thema 86 eingestellt war. Wahrscheinlich wollte die damit gar nicht viel zu tun haben.
Das glaube ich auch nicht, dass sie sich da schon geäußert hätte. Und nach diesem Deliberate Stranger dauert es jetzt relativ lange, bis die nächste richtige Ted Bundy-Verfilmung kommt. Aber zwischendurch inspiriert er auf jeden Fall noch einen sehr wichtigen anderen Film, den ihr mit Sicherheit alle kennt, nämlich Das Schweigen der Lämmer aus dem Jahr 1991. Und da hattest du ja auch schon rausgestellt, Moritz, da hat er ja nicht nur den Serienmörder Buffalo Bill inspiriert, sondern ja auch ein Stück weit die Situation, in der Hannibal Lecter da steckt, ne?
Genau, genau. Also diese Person Ted Bundy, also es gibt in beiden Killern, also in Buffalo Bill und Hannibal Lecter gibt es ein bisschen Ted Bundy. Das ist bei Buffalo Bill, ist das halt seine ethnische Zugehörigkeit. Ja, er ist halt ein weißer Mann, hat weiße Frauen als Opfer. Er benutzt halt auch diesen Ted Bundy-Trick, dass er sich halt, dass er Frauen um Hilfe bittet, weil er, ich glaube, ein Bein oder einen Arm in Gips hat.
Arm, glaube ich.
Genau, es ist der Arm. Und das war bei Ted Bundy, meine ich, auch so.
Ja.
Genau, es war der Arm. Also da findet man klar Ted Bundy-Bezüge bei Buffalo Bill. Und bei Hannibal Lecter ist es vor allem die Tatsache, dass Ted Bundy ja auch beim Profiling von anderen Serienkillern, also zum Beispiel dem Green River Killer, geholfen hat. Ne? Und das ist ja genau das, was Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer macht.
Genau. Und zu dem Green River Killer gibt es, glaube ich, auch noch mal mehrere Verfilmungen. Da muss ich aber zugeben, die habe ich mir nicht mehr angeschaut. Ich glaube, da spielt er aber auch nur eine relativ untergeordnete Rolle. Ich habe auf jeden Fall mit Schrecken festgestellt, dass in einem dieser Verfilmungen er von jemandem gespielt wird, den ich wirklich den Großteil meiner Jugend verliebt war, nämlich James Masters, der den Spike in Buffy damals gespielt hat.
Ah, okay.
Darum möchte ich mir den auch gar nicht anschauen, weil ich glaube, das wäre mir zu creepy, ihn als Ted Bundy zu sehen.
Nein, behalte ihn gut in Erinnerung.
Genau. Dann kommen wir jetzt zu der 2002-Verfilmung mit dem schnörkellosen Namen Ted Bundy. Regie führte Matthew Brights. Und ja, über diesen Film, ich würde ihn ehrlich gesagt euch nicht empfehlen, den zu schauen, weil es einfach kein guter Film ist zum einen und zum anderen, weil ich auch glaube, dass er, ja, was heißt, aus den falschen Gründen gemacht wurde, aber doch, ich glaube, dass der aus den falschen Gründen gemacht wurde, weil Bundy hier so ein bisschen wie eine Art Horror-Ikone eigentlich aufgebaut wird in diesem Film. Und ironischerweise, obwohl ich das so kritisiere, ist dieser Film aber insgesamt sehr, sehr nah an den biografischen Fakten von Ted Bundy geblieben. Es ist zum Beispiel einer der wenigen Filme, die vor der eigentlichen Mordserie seine Entwicklung auch so ein bisschen zeigen, dass er zum Beispiel viel gestohlen hat und dass er auch vor Frauenwohnungen gespannt hat und sowas. Also, ne, dass das irgendwie eine Entwicklung war bis zu der Mordserie. Das sieht man in den anderen Filmen eigentlich nicht. Hier schon. Und die Besetzung an sich, die finde ich tatsächlich ganz gut. Michael Riley Burke ist jetzt, glaube ich, kein Top-Schauspieler, aber er passt so vom Typ her insgesamt schon in die Rolle von Ted Bundy. Er hat aber eine sehr übertriebene Mimik. Also, ich weiß nicht, Moritz, du hast den Film, glaube ich, vor ganz langem gesehen, ne? Ob du dich da noch dran erinnern kannst.
Ich habe mir jetzt nochmal zum Auffrischen meines Gedächtnisses, habe ich mir nochmal so ein paar vereinzelte Szenen angeguckt und ich weiß, was du meinst. Also ich habe da irgendwie so eine Szene gesehen, wo er vorm Spiegel steht und sich auch, glaube ich, so sehr in seiner Evilness feiert. Ja, so,
genau. Das ist tatsächlich auch im DVD-Menü. Also ich besitze die DVD nur, weil mein Freund sie mir mal für 1 Euro vom Flohmarkt mitgebracht hat. Aber in diesem DVD-Menü steht er vor einem Spiegel und zieht halt so Grimassen und sagt dann immer so, ich bin Ted, ich bin Ted.
Und ja, genau, das habe ich gesehen.
Es ist also keine Ahnung, ob er das wirklich so gemacht hat, aber also ich habe es bis jetzt nirgendwo gelesen, aber ich finde es irgendwie, ja, wirkt irgendwie sehr deplatziert, genauso wie sein Lachen. Also der fängt in dem Film dauernd so mega hysterisch an zu lachen, so das billigste Stilmittel ever, um zu zeigen, dass jemand irgendwie verrückt ist, dass er einfach in unpassenden Situationen anfängt zu lachen. Also das fand ich echt nicht cool. Und die Musik in diesem Film ist auch, also es ist irgendwie ganz deplatziert an vielen Stellen. Zum Beispiel läuft im Abspann der Song You Make Me So Horny.
Ja.
Ohne Worte irgendwie. Ted Bundy wird hier so ein bisschen als Horror-Ikone aufgebaut, wo ihr euch jetzt ja schon denken könnt, dass die Gewaltdarstellung in dem Film teilweise sehr explizit ist, ne? Also es ist halt ein richtiger Horrorfilm. Man sieht in dem Film unter anderem auch, wie er abgetrennte Köpfe schminkt. Und am schlimmsten finde ich eigentlich diese Szene, die bei der Ermordung von den 2 Frauen am Lake Sammamish stattgefunden hat. Das war wohl auch in echt so, dass er die eine getötet und vergewaltigt hat, während die andere halt daneben an einen Baum gefesselt war und zuschauen musste. Und das sieht man in dem Film sehr explizit. Und boah, also es hat bei mir echt so einen richtigen Würgereiz irgendwie ausgelöst. Und ich glaube, wäre das ein normaler Horrorfilm, ne? Ich meine, Moritz, du bist ja auch aus dem Horrorfach, du hast ja auch mit Sicherheit so einiges gesehen, dann würde mich das jetzt nicht schocken, aber mit dem Wissen, dass das zwei echten Frauen damals wirklich so passiert ist, deren Namen wir kennen, deren Gesichter wir kennen, ist mir das irgendwie, ich will das nicht, also ich will das nicht sehen.
Ja klar, da ist halt weniger Distanz, als wenn es eine rein fiktionale Geschichte halt ist. Ne?
Und ich weiß auch nicht, ob das, ich finde das auch moralisch irgendwie nicht cool, das zu bebildern, weil es war ja niemand dabei. Weißt du, die beiden konnten es nicht mehr erzählen und das, was Ted Bundy erzählt, würde ich sowieso nie glauben, weil er ja eh immer voll viel gelogen hat. Und darum finde ich das irgendwie, ich finde es nicht richtig, das so detailliert zu zeigen in dem Fall.
Da bin ich ganz bei dir. Also in dem Fall, ich weiß nicht, ob man das jetzt grundsätzlich über die Gewaltdarstellung im Zusammenhang mit wahren Verbrechen sagen kann, aber
glaube ich nicht.
Nee, genau, aber in dem Fall bin ich da bei dir, weil ich erinnere mich halt auch noch, als der Film damals rauskam, das war halt irgendwie so ein Quartett aus 4 Filmen, die kamen, glaube ich, alle aus der gleichen Produktion. Da kamen Gacy, Bundy, Ed Gein und Dahmer, genau, waren das, die da halt rauskamen. Und halt auch, ne, ich habe zu der Zeit halt auch, ne, natürlich hier Horrormagazine und sowas gelesen. Also die ganze Werbung auch um diese vier Filme, ne, die wurden dann auch immer zusammen irgendwie reviewed und es gab die dann auch später noch in irgendwie so einer coolen Serienkillerbox und sowas. Die Cover, die Aufmachung, ne, das waren überall irgendwie
die großen Böse, Gesichter waren, vorne drauf, genau, ne? Die
Blutspritzer, creepy Artwork und ne, Font-Types und so. Also die ganze Aufmachung hat halt suggeriert, es ist hier ein Horrorfilm für Leute, die halt einfach Bock auf irgendwie Blut oder so haben. Und das ist halt überhaupt nicht der Ansatz, den man in dem Zusammenhang wählen sollte.
Was dem Film, finde ich, trotzdem ganz gut gelingt, ist so Bundys manipulative Art auch zu zeigen. Also in dem Film ist er auch mit Elizabeth, die hier aber anders heißt, liiert und hat dann aber parallel im Gefängnis, als er so merkt, oh, wahrscheinlich, ne, lässt sie mich fallen und so, hat er dann schon die nächste Frau am Start, was ja auch im echten Fall so gewesen ist. Und so diese Art, wie er mit den Frauen umgeht, dass er halt zu denen im Gespräch immer mega charmant ist. Und wenn er dann aber nicht das bekommt, was er will, irgendwie direkt zur nächsten geht, also dass er die so richtig für seine Zwecke auch benutzt, nicht nur die Frauen, die er tötet, sondern auch die anderen Frauen in seinem Leben. Das, finde ich, wurde hier ganz, ganz cool nochmal rausgestellt. Aber insgesamt, finde ich den Film, der fühlt sich für mich einfach echt falsch an. Vor allem dann auch im Hinblick auf das Ende. Weil die Hinrichtung von Ted Bundy nimmt hier unfassbar viel Zeit ein, was auch irgendwie so ein bisschen widersprüchlich ist, weil zuerst versuchen die den so als Slasher-Ikone irgendwie aufzubauen und dann wird bei der Hinrichtung beziehungsweise bei der Vorbereitung, wie er zur Hinrichtung quasi fertig gemacht wird, super viel Zeit verwendet und ja quasi ergötzt sich der Film dann daran, wie er den Kopf rasiert bekommt, wie er rektal was eingeführt bekommt, um irgendwie zu verhindern, dass er nach seinem Tod, dass da Stuhlgang rauskommt, um das jetzt mal so auszudrücken. Und er quasi, ne, von den Wärtern halt auch vergewaltigt wird, so in diesem Moment, jetzt nicht sexuell, aber so, die misshandeln ihn und schlagen ihn auch. Und dann denke ich mir so, okay, und das soll ich jetzt cool finden oder was? Soll ich das jetzt abfeiern? Soll ich jetzt Gerechtigkeitsempfinden irgendwie haben, dass er jetzt am Ende das wiederbekommt, was er seinen Opfern angetan hat? Also
ja, es klingt so, als sollte es irgendwie so eine Katharsis sein, aber ich glaube nicht, dass der Film irgendwie die Schwere hat, um das oder die Größe hat, um in der Art zu
wirken. Genau, also hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Mag sein, dass es dass Leute, die Todesstrafe befürworten, so ein Ende dann vielleicht auch irgendwie anders aufnehmen und das irgendwie wirklich so Auge um Auge cool finden dann, aber also für mich hat das irgendwie gar nicht funktioniert, muss ich sagen. Trotzdem war das so meine erste Begegnung damals mit dem True-Crime-Genre und ich weiß nicht genau, wie alt ich da war. Ich denke mal 16, 17 oder so. Und da hat es bei mir anscheinend schon den Impuls ausgelöst, dass ich dann über die echte Geschichte alles wissen wollte. Und da habe ich das, glaube ich, auch noch nicht so kritisch hinterfragt, ne? Aber zum Beispiel wird da, meine ich, angedeutet, oder so habe ich es auf jeden Fall verstanden, dass bei seinem letzten Mord, der ja an dem 12-jährigen Mädchen Kimberly Leach in Florida war, wird das in dem Film hier so angedeutet, dass er den Kopf von der mitgenommen hat und den im Auto hat, als er verhaftet wird irgendwie. Das ist ja auch nicht so gewesen. Ich glaube, das ist ein Film, der nur ganz wenigen ich glaube schon, dass der einigen Leuten gefällt, aber wenn man dann weiß, dass es eine wahre Geschichte ist, sollte man sich das nochmal überlegen. So würde ich das zusammenfassen.
Ja, gut.
Dann machen wir uns doch jetzt vielleicht mal auf in Gefilde, die ein bisschen positiver zu besprechen sind, würde ich zumindest sagen.
Ja, gerne. Und ein bisschen aktueller noch.
Genau. Und zwar kommen wir zu dem 2019 erschienenen Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile von Joe Berlinger. Der Titel ist ja ziemlich schwer sich zu merken, aber stammt aus dem Urteil, ich glaube im Florida-Prozess zu den Kai Omega-Morden, hat der Richter das zu ihm gesagt, ne? Also ihre Taten waren abscheulich und böse, aber kommt noch ein Aber in der.
Genau, aber sie wären ein guter Anwalt
genau, geworden. So ungefähr. Ich verurteile sie zum Tode, aber sie wären ein guter Anwalt geworden. So ungefähr ist es ja wirklich. Ich verlinke euch das gerne nochmal in den Shownotes. Und ja, ich glaube, man kann eigentlich nicht über diesen Film sprechen, ohne jetzt direkt die Besetzung von Ted Bundy zu diskutieren, Moritz. Was hältst du von Zac Efron als Ted Bundy?
Ja, gute Frage. Und zwar, als ich den Film vor 2-3 Wochen dann das erste Mal gesehen habe, also ne, im Rahmen der Vorbereitung für den Podcast.
Ach, du kanntest ihn vorher noch gar nicht?
Nee.
Okay.
Und interessanterweise kannte ich auch Zac Efron vorher nicht wirklich.
Okay. Also, Mann, Moritz, was stimmt denn nicht mit dir?
Ich bin ein Mann.
Und du hast vermutlich kein Highschool-Musical damals abgefeiert.
Nee, richtig,
ich aber ja, auch nicht, muss ich sagen.
Nee, also ich wusste, ne, es gibt einen Menschen, der so heißt, aber das hätte jetzt auch irgendein Musiker sein können. So, ne? Das heißt, ich habe den Film gesehen und war relativ unbefangen, ne? Dadurch, dass mir nicht klar war, dass Zac Efron irgendwie so ein Teenie-Sexstar ist, ne, den... Dieser Besetzungs-Clou war mir nicht klar,
okay,
als ich den Film gesehen habe. Und dadurch fand ich ihn tatsächlich, ich fand's gut. Er hat halt dieses Aalglatte, ne? Er ist ein Mensch, der hübsch ist, was Ted Bundy ja vermeintlich auch war. Hat auch diese schönen, strahlenden, blauen Augen wie Ted Bundy. Also ich fand's eine gute Besetzung. Habe mich aber jetzt im Nachhinein nochmal mit der Diskussion um den Film beschäftigt. Und ja klar, wenn man vorher weiß, dass Zac Efron halt dieses Standing hat, was er hat. Und ich finde, das gilt dann halt auch für Lily Collins. Mhm. Das sind beides irgendwie Menschen aus einer gewissen Art Mainstream-Kino. Mhm. Beides sehr schöne Menschen. Und im Nachhinein sehe ich das dann doch ein bisschen kritischer. Also es gibt zum Beispiel auch Sexszenen zwischen den beiden. Also es sind schöne Körper, es ist schön ausgeleuchtet. Mhm. Ne? Es gibt eine Szene, wo Ted Bundy im Gefängnis sich nackig macht. Ne? Da sieht man seinen knackigen Hintern und sein Sixpack. Und ich glaube nicht, dass Ted Bundy so gut gebaut war. Also er sieht halt eher aus wie...
Der
so
war voll das Hemd, ne?
Ja, genau. Ja. Kleines, schmächtiges Hemd.
Ja.
Und das ist natürlich dann schon eine Sache, die ich ziemlich fragwürdig finde. Ne? Also, dass man Ted Bundy, unabhängig davon, dass Zac Efron ihn gut spielt, aber allein die Optik und halt dieses, die Meta-Ebene, ne? Also, dass man halt weiß, wer die beiden sind, das ist natürlich total falsch, ihn als Sexsymbol irgendwie darzustellen. Und auch allein, dass er halt, auch Carol Ann Boone wird von einer Frau gespielt, die zigmal hübscher aussieht als die echte Carol Ann Boone.
Das wollte ich gerade sagen, ne? Also es betrifft ja nicht nur Bundy und Elizabeth Klöpfer, sondern auch alle Menschen in diesem Film eigentlich. Es ist Hollywood und es gibt in Hollywood fast nur schöne Menschen, so, ne? Der Vorstellung nach. Also auf jeden Fall. Ich finde aber zu der Diskussion irgendwie ganz interessant, dass eine Frau, die einen Angriff von Ted Bundy überlebt hat, hat halt gesagt, also sie wurde gefragt, wie sie das findet, dass Zac Efron Bundy spielt. Und sie fand das richtig gut, weil sie halt meinte, er kann genau das halt irgendwie rüberbringen, was Bundy damals für viele Frauen verkörpert hat.
Mhm.
Und ich glaube, sonst wären ja so viele Frauen auch gar nicht unbedingt, ne, mit ihm mitgegangen, wenn sie ihn nicht erstmal auf den ersten Blick sympathisch gefunden hätten oder charmant. Deswegen, also es würde jetzt eigentlich keinen Sinn machen, ihn mit jemandem zu besetzen, der von vornherein unsympathisch oder unattraktiv aussieht, ne?
Nee, natürlich. Das macht ja auch gerade bei dem Film hier halt auch Sinn, weil wir haben ja im Grunde, also ich bin mir nicht ganz sicher, wer der Protagonist ist. Das ist so ein bisschen aufgeteilt zwischen Elizabeth und Ted. Also er hat auf jeden Fall...
Schon eher sie, würde ich sagen, oder?
Ja, also ja, weil wir halt quasi ihre Perspektive teilen. Ne? Ich meine, ich glaube, Ted Bundy hat mehr On-Screen-Time als sie. Wenn wir uns darauf einigen, dass sie die Protagonistin ist und wir aus ihrer Perspektive halt diesen Film erleben, dann macht es natürlich total Sinn, dass wir halt diesen aalglatten, sympathischen, netten Typen haben. Ne? Wir sind öfters mal dabei, wenn er ihr erklärt, wie irgendwas tatsächlich vermeintlich dann gewesen ist. Und man kann sich in sie hineinversetzen und nachvollziehen, warum sie ihn quasi in Schutz nimmt und nicht glauben möchte, dass er dieses Monster ist.
Ne? Genau, aber die Frage wäre jetzt ja so ein bisschen, und das ist ja quasi auch das, was wir bei The Deliberate Stranger schon mal besprochen haben, ne, wo die Frauen irgendwie Mark Heyman gesehen haben und dann der echte Ted Bundy mehr Liebesbriefe gekriegt hat, ob das jetzt quasi auch so zu übersetzen ist, weil so viele junge Frauen Zac Efron heiß und sexy finden, ob sie das dann jetzt automatisch auch wieder auf den echten Ted Bundy beziehen. Und den Eindruck könnte man schon haben irgendwie, ne? Also,
ja, auf jeden Fall.
Wenn man so im Internet unterwegs ist, auf irgendwelchen True-Crime-Seiten oder auch bei Instagram, überall, es gibt nirgendwo ein Bild von Ted Bundy im Internet, wo nicht mehrere Frauen drunter schreiben, dass der mega heiß ist.
Ja, und das ist schon krass.
Es ist, ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie, ist es richtig strange einfach. Du hast ja bestimmt auch in den Bundy-Tapes, gibt es ja auch, da werden ja auch viele Frauen interviewt, die seinem Prozess beigewohnt haben. Ne? Und die sind ja alle so fasziniert von ihm.
Das sind Groupies,
es ja. Es ist wirklich unfassbar. Ich glaube, ich werde dieses Phänomen auch niemals ganz verstehen. Aber ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, dass es war ein relativ kluger Schachzug, Zac Efron in diese Rolle zu setzen. Ich glaube, es hat ja auch für ihn als Schauspieler, ist das ja auch sehr attraktiv, ne, mal zu beweisen, ey, ich kann nicht nur Disney, sondern ich könnte rein theoretisch auch einen Serienmörder spielen. Und das Krasse an dem Film ist ja eigentlich, dass wir keine einzige Tat wirklich sehen. Und das ist auch, finde ich, so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von diesem Film, dass wir, hast du ja eben auch schon gesagt, wir sehen im Prinzip alles aus dem Blickwinkel von Bundys damaliger Lebensgefährtin. Und obwohl man ja weiß, dass wie es ausgeht und ne, wie schuldig er ist, mir ging es wirklich, als ich den im Kino das erste Mal gesehen habe, habe ich mich dabei erwischt, dass ich irgendwie mit ihr gehofft habe, dass er unschuldig ist. Ne? Und das ist.
Ja, was natürlich dann auch echt ein zwieschneidiges Schwert ist, ne? Also.
Ich glaube halt, dass man sich, wenn man den Darsteller selbst attraktiv findet, vielleicht auch eher fragen würde, wie man selbst reagiert hätte. Also, dass es auch mehr dazu führt, dass man sich eventuell auch mit den Opfern mehr identifiziert. Und das wäre ja eigentlich was Positives.
Ja, das stimmt. Ich glaube aber, bei dem Film ist es auch ähnlich wie bei The Deliberate Stranger, dass man im Grunde man muss mit dem Fall vertraut sein, ansonsten ist es ein bisschen gefährlich, das Bild, was man von Ted Bundy bekommen könnte. Ja. Also stell dir vor, bist überhaupt nicht mit diesem Fall vertraut, du guckst den Film jetzt als reinen Suspense-Film irgendwie und dann passiert genau das, was du gerade beschrieben hast, dann ist man bei Elizabeth und zweifelt daran, ob er es wirklich gewesen sein kann.
Ja, aber Moritz, das Ende, der Film hat ja ein Ende und das Ende ist ja finde ich, so ein Schlag in die Magengrube, ich spoiler das jetzt mal nicht, falls jemand den Film noch nicht kennt, aber ich teile das voll, was du gesagt hast, dass es ähnlich ist wie bei The Deliberate Stranger, aber bei dem Ende finde ich dann nicht mehr. Und ich finde das eigentlich gut, dass das, dass es so lange du im Unklaren gelassen wirst und dann am Ende musst du es halt schlucken, ne, dass du dem vielleicht auch auf den Leim gegangen wärst. Also
ja, das stimmt, das Ende reißt es etwas raus, allerdings Ich hätte mir tatsächlich da, also jetzt nicht, weil ich so blutgeil bin oder sowas, um diesen Schlag in die Magengrube, den hätte ich gerne noch was deutlicher vernommen.
Mm, okay.
Ja, vielleicht so einen kleinen irreversiblen Moment, um den Punkt besser klar zu machen.
Ja, ne, da sind Geschmäcker ja verschieden. Ich glaube schon, dass man dem Film auch vorwerfen kann, gerade was jetzt so die Beziehung von den beiden angeht, dass das eventuell an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen romantisiert ist. Ne? Es ist halt eine Hollywood-Produktion. Mir ist zum Beispiel negativ in Erinnerung geblieben, diese Szene, wo die beiden ins Tierheim gehen, um einen Hund auszusuchen. Und der Hund dann natürlich knurrt, wenn Ted Bundy in der Nähe ist, weil Hunde ja ein Gespür für sowas haben. Da dachte ich mir nur so, oh Gott, ja. Wenn es so einfach wäre, ne, dass Hunde immer Serienmörder erkennen würden, dann Das fand ich so ein bisschen klischeehaft, ne? Aber
ja, es ist totales Klischee, klar. Ja. Klar.
Aber so insgesamt finde ich von der Darstellerleistung ist das schon echt cool gemacht. Und der Film ist natürlich dadurch, dass Joe Berlinger mit der Doku ja auch schon großes, also der hat ja schon lange zu Ted Bundy irgendwie recherchiert, der kennt sich in der Thematik mega gut aus. Und das sieht man an dem Film, finde ich, auch in der Nachstellung, was jetzt so Kostüm und die Interviews angeht, ne? Also so die bekanntesten Interviews mit Ted Bundy werden ja hier wirklich teilweise Bild für Bild so nachgestellt.
Ja, genau, da haben sie sich schon viel, viel Mühe gegeben, ne?
Auch was den Prozess angeht, ne? Da sieht man halt viel von, was in anderen Filmen jetzt keine große Rolle gespielt hat. Fand ich schon ganz cool.
Genau, das fand ich auch. Also genau, es ist halt ein großes Level an Authentizität, mhm, ne? Also es ist halt ja auch irgendwie wie so ein Period-Picture, der einen halt irgendwie so in die, auch ein bisschen in die Zeit mitnimmt, ne? Ich fand nur, dass die Kostüme, die sahen halt irgendwie alle so aus, als würden sie alle an dem Tag zum ersten Mal getragen werden.
Echt?
Also es war so, ja, es war sehr schön. Also der Film war schön, alle Menschen waren schön, alles war sauber und das
der Hollywood-Effekt.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Das stimmt. Und ich habe auch so ein paar Ungenauigkeiten schon auch entdeckt, ne? Zum Beispiel mit diesem Heiratsantrag an Carol Ann Boone. Das wird hier so, ich glaube, in dem Film wird es ja grundsätzlich so dargestellt, als gäbe es nur einen Prozess. In Wirklichkeit waren es ja zwei und ne, der echte Heiratsantrag wurde im zweiten Prozess gemacht. Hier ist es im ersten beziehungsweise im einzigen. So ein paar Sachen, ne, mussten die dramaturgisch dann, glaube ich, sich schon auch zurechtbiegen. Aber im Großen und Ganzen bleibt der Film da ja schon bei den Tatsachen und hört halt auch damit auf, dass Ted Bundy Liz halt gesteht, was er getan hat. Und mehr sieht man dann auch nicht mehr, ne? Also die Hinrichtung und sowas, das wird komplett ausgeklammert, glaube ich.
Ja, ich meine auch.
Oder? Na, ich weiß es gar nicht mehr. Zu der Hinrichtung ist mir eben noch eingefallen. Das wollte ich zu dem Ted Bundy-Film von 2002 noch sagen. Da wird die Hinrichtung vollstreckt und dann zieht die Person, die den Hebel runtergedrückt hat, so eine schwarze Kapuze ab und es ist eine Frau. Also so nach dem Motto
die Rache der Frauen.
Aber ich habe gelesen, dass das wirklich eine Frau war, die ihn hingerichtet hat. Also ich muss sagen, die Quelle war nicht besonders vertrauenswürdig, deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht, wenn jetzt Ted Bundy Experten unter den Zuhörern sind, könnt ihr ja mal sagen, ob ihr das verifizieren könnt. Aber das fand ich eigentlich auch ganz, ja, ganz nett, dass sie das aufgegriffen haben, auch wenn es ein Gerücht ist. So, ne? Das ist ja schon ein passendes Symbolbild irgendwie.
Was ich noch erwähnenswert finde zu dem Film, weil das ist etwas, womit wir es jetzt bei den nächsten Filmen auch zu tun haben. Hier wird auch immer wieder Archivmaterial verwendet in dem Film. Also du siehst die Opferfotos, ne, du siehst TV-Beiträge und sowas, wodurch der Film natürlich auch nochmal an Authentizität gewinnt. Ne?
Voll.
Und das, ja.
Aber ich glaube, man kann es schon ganz gut zusammenfassen mit dem Aspekt, den du eben auch genannt hast. Irgendwie ist der Film schon nah dran. Aber ich finde, dass dieser clean Hollywood-Look und insgesamt von der Besetzung bis zu den Kostümen, dass das wieder ein Stück Authentizität wegnimmt eigentlich. Ne? Weil es halt so eine weichgespülte Version insgesamt doch ist. Ne?
Ja, auf jeden Fall, genau.
Ja. Dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, es sind ja noch zwei Filme und die könnten, finde ich, unterschiedlicher nicht sein. Beginnen wir mit dem Ted Bundy No Man of God von 2021. Regie führte Amber Seeley, also eine Frau. Und das ist bei dem Film, glaube ich, auch eine gute Entscheidung gewesen, denn es geht im Endeffekt in diesem Film um zwei Männer, die in einem Raum sitzen und sich über die Morde an Frauen unterhalten. Nämlich um Bundy, der hier mittlerweile im Todestrakt sitzt, und den FBI-Agenten Bill Heckmeier. Und, also ich weiß nicht, ich habe den Film, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich habe den angemacht und dachte direkt so, okay, das ist Mindhunter. Also es ist voll ich glaube, jeder, der die Serie Mindhunter mag, wird so das Setting und den Look von diesem Film total abfeiern. Und es geht halt um die Zeit 1986 bis 89. Ted Bundy war also ja schon ein paar Jahre im Todestrakt und wird jetzt von dem FBI-Agent Bill Heckmeyer interviewt. Das ist ja auch so ein bisschen wie bei Mindhunter eigentlich, ne, dass die FBI-Agenten jetzt so systematisch Serienmörder befragen, um halt Erkenntnisse fürs Profiling zu sammeln. Und was wir in dem Film jetzt sehen, ne, diese Gespräche von den beiden Männern sind wirklich fast wortwörtlich aus den Aufzeichnungen des echten FBI-Agenten übernommen. Das finde ich tatsächlich eine sehr interessante Herangehensweise.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Film besteht ja auch wirklich aus fast nur Nahaufnahmen und Close-ups dieser beiden Männer, ne, oft im Gegenschnitt, und würde wahrscheinlich auch, also der sieht gut aus, der Film, aber der würde wahrscheinlich auch ohne Bild funktionieren.
Wobei ist ja hier auch immer so, also ich finde, der Film ist ja schon so ein bisschen Arthouse, ne? Es gibt schon auch immer so Sequenzen, wo dann so in schneller Abfolge irgendwie so Mutbilder so eingeschnitten sind, wo man in erster Linie gar nicht weiß, so wie ordne ich die jetzt zu, wo gehören die hin, wo kommen die her. Finde aber, wenn man sich da so drauf einlässt, dann ist das eigentlich echt ein großer Mehrwert. Das ist mir beim ersten Mal, als ich einen Film gesehen habe, gar nicht aufgefallen, aber beim zweiten Mal jetzt.
Ja, ich meine, diese Bilder, die da eingeblendet werden, die haben ja oft, ich habe das auch teilweise einfach mal gestoppt, also da sind ja manche von diesen Bildern, die werden so kurz eingeblendet, dass man die schon fast als subliminale Bilder benennen kann. Also das sind ja wirklich dann diese Sachen, die wirklich nur aufs Unterbewusstsein wirken oder wirken sollen. Und auch wenn man mal guckt, was das sind ja wirklich auch ganz banale Sachen, so wie ein alter Telefonhörer, Reißverschlüsse aus der Zeit, Frisuren, Mode und sowas, ne? Und das wird alles so kurz eingeblendet und trotzdem hilft das total dabei, irgendwie ein Gefühl für die Zeit, in der das spielt, zu gewinnen. So, das ist schon, also insofern nehme ich meine These gerade von gerade auch zurück, dass das auch ohne Bilder funktionieren würde, weil nee, das ist schon ganz gut an dem Film, dass er das halt so macht. Also du siehst, er hat auch wieder authentisches Archivmaterial, was Ted Bundy betrifft, aber auch einfach ganz, ganz viel einfach Zeitkolorit, ne? Und dadurch fühlt man sich da schon irgendwie auch in diese zweite Hälfte der 80er Jahre irgendwie gut zurückversetzt, ne?
Voll. Trotzdem könnte man jetzt ja irgendwie auch so sagen, okay, es geht jetzt darum, dass dieser FBI-Agent mit ihm spricht und versucht, von ihm irgendwie Geständnisse zu erwirken, was er ja letzten Endes auch erreicht. Aber was würdest du sagen, ist darüber hinaus eigentlich so das Thema des Films oder der Mehrwert irgendwie, den man daraus ziehen kann? Was war das für dich?
Also es ist wahrscheinlich, da wir ja hier den Protagonisten Bill Heckmeyer haben, der ja auch ein sehr, naja, sagen wir mal, ein anständiger Mensch, wahrscheinlich aus unserer Sicht, das ist also jemand, der moralisch, ethisch so auf dem Level mit normalen Menschen ist.
Sehr gläubig ist er auch, ne?
Ja, genau, das deshalb wahrscheinlich auch der Titel, ne? Weil Ted Bundy ist halt im Gegensatz zu Bill Heckmeyer halt No Man of God. Ja, also ich denke, man kann sagen, in dem Film geht's halt auch ein bisschen um den inneren Konflikt, den Bill Heckmeyer hat. Auf der einen Seite muss er Vertrauen zu Ted Bundy aufbauen, um von ihm was zu erfahren. Und es ist ja sogar so, dass Ted Bundy ihn irgendwann als seinen Freund bezeichnet. Ob er ihn auch als den sieht, bin ich mir nicht ganz sicher.
Ja, das bleibt so ein bisschen offen, ne?
Ja, genau. Ich glaube auch. Und das hat er ja wohl auch in wirklich, also wie du sagst, das, was die sagen, das ist ja auch alles belegt. Also das war so, wie es ist, wie es war. Und unter anderem wird ja Bill Heckmeyer, muss er ja auch zum Beispiel beurteilen, ob Ted Bundy zurechnungsfähig ist. Also, ne, was im Grunde halt heißt, er kann mitentscheiden, ob er auf den elektrischen Stuhl kommt oder nicht. Und genau. Und es geht halt, ne, viel auch um dieses moralische Dilemma, in dem sich Bill Heckmeyer halt befindet, ne? Wobei natürlich am Schluss er sich daraus ja so ein bisschen befreien kann, würde ich sagen, ne? Indem er halt auch Ted Bundy ziemlich klar mal seine Meinung geigt, ne? Und ja, wahrscheinlich ganz mit sich im Reinen aus der Situation irgendwie rausfinden kann, ne?
Voll. Also ich hab das auch echt so ein bisschen interpretiert, dass es in dem Film dann sehr um so einen inneren Kampf auch geht, der in Bill Heckmeier quasi stattfindet, weil er halt verstehen möchte, warum Bundy diese Taten begangen hat. Und ich glaube, relativ schnell zu der Erkenntnis kommt, dass er das halt einfach wollte und ne, dass es jetzt nicht den einen Grund gibt, warum er das getan hat. Und dass es vielleicht auch gar nicht ja so viel ist, was die beiden voneinander unterscheidet, ne? Weil auf einer Ebene verstehen die sich ja auch irgendwie fast schon zu gut. Und ich glaube, dass man da als Mensch irgendwann so ganz schnell an seine Grenzen irgendwie kommt, wenn man so merkt, der ist...
Wie ich selbst, ja.
Genau. Was ich an dem Film auch noch richtig cool fand, ist, dass er trotz dieses eingeschränkten Settings trotzdem irgendwie einen Weg gefunden hat, auch die Opfer im Film zu repräsentieren. Nämlich ja durch die Frauen, die hier eher nebenbei in der Handlung irgendwie mal auftauchen. Also eine Sekretärin, die im Hintergrund steht, eine Kamerafrau, die ein Interview aufzeichnet und dann irgendwie so ganz lange fragend in die Kamera schaut. Also ich kann mir vorstellen, ne, wenn du jetzt einen herkömmlichen, spannenden Thriller erwartest, dann wirst du richtig abkotzen bei dem Film. Aber ich fand die Herangehensweise irgendwie echt cool, dass man da auch so ein bisschen, also ich glaube, die Filmemacher haben das ja durchaus beabsichtigt, dass du dich fragst, hä, was ist das jetzt für eine Frau und warum starrt die in die Kamera? Weil du halt nicht vergessen sollst, warum diese beiden Männer da eigentlich sitzen und sich unterhalten. Nämlich, weil diese Frauen getötet worden sind. Und also das fand ich auf jeden Fall sehr gut gemacht. Es ist ein Film, der auch dazu verleitet, über die Todesstrafe an sich zu sprechen, beziehungsweise über ja darüber zu diskutieren, weil ja in dem Film eine Anwältin von Ted Bundy, ich glaube Polly Nelson, gezeigt wird, die ja, bei der man sich so ein bisschen fragt, so, oh nein, ist sie ihm jetzt auch verfallen irgendwie, ne? Warum kämpft sie dafür, dass er nicht hingerichtet wird? Und dann erwischt man sich ja auch so ein bisschen dabei, wie man so denkt, ja, und die, ne, dann zieht die sich sexy an und so, wahrscheinlich steht die auch auf den. Und dann sagt die am Ende so, nee, ich hasse den, aber ich bin gegen die Todesstrafe und ich als Feministin setze mich gegen die Todesstrafe ein. Das fand ich halt auch irgendwie richtig cool, dass der Film so ein bisschen mit den Erwartungen beziehungsweise mit den Vorurteilen auch spielt, die man so hat.
Ja, absolut.
Also ich habe gelesen, dass einige dem Film auch vorwerfen, dass er trotz seinem Vorgehen irgendwie auch eine Faszination für Bundy selbst hat, so als im Sinne von ne, Master-Manipulator bei den Gesprächen und so. Ich persönlich habe das nicht so gesehen, weil ich fand, dass der Bill Heckmeier schon immer als der Überlegene eigentlich in den Gesprächen rüberkam.
Ja, das habe ich auch so wahrgenommen.
Vielleicht noch ein Wort zu dem Luke Kirby, der hier ja Ted Bundy spielt. Ich muss echt sagen, seine Mimik fand ich ein Volltreffer. Also ich finde, wenn man manchmal so aus dem Augenwinkel
dann denkst du, es ist Ted Bundy, ne? Ja.
Also das fand ich schon echt, würde ich für mich sagen, dass er für mich die beste, in Anführungszeichen, Performance abgeliefert hat, im Sinne von, dass es dem echten Bundy irgendwie am nächsten kommt. Und Elijah Wood, es tut mir mega leid, das zu sagen, ne, weil ich finde ihn als Schauspieler wirklich toll. Aber ich habe ihm diese Rolle, ich tue mich irgendwie schwer mit ihm in dieser Rolle, weil er so ein, ja, er hat so ein unschuldiges Gesicht irgendwie und hat so was Jugendhaftes irgendwie immer. Also so die Ausstrahlung von einem Jungen. Und irgendwie...
Ja, dann weint er auch noch. Ne, als, ja, und
also er spielt es richtig gut, ne? Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Aber so, ich bin irgendwie immer wieder, wenn ich ihn in einem längeren Dialog gesehen habe, habe ich gemerkt, so, ich komme raus. Natürlich kann er nichts dafür, dass man nach wie vor auch an Frodo immer noch denken wird. Ne? Das ist halt leider einfach das so.
Bleibt auch
aber
so, ja.
Es bleibt auch so. Ja, ich glaube, weil sein Gesicht halt so einen krassen Wiedererkennungswert hat, ist das einfach schwierig. Aber ich finde es trotzdem cool, dass er solche Rollen irgendwie annimmt und dass er die auch gut spielt, ne? Das muss man auf jeden Fall sagen.
Ich meine, scheint ja auch generell einfach, ich habe den oft in Interviews in den letzten Jahren gesehen, wenn man sich seine Rollen anguckt, ne, der hat ja auch wirklich ein großes Faible für düstere Sachen, ne? Also er hat sich da ja wirklich jetzt vielfach betätigt im Genrefach.
Ja, er hat ja auch, ich meine, er hat doch auch in dem Remake von Maniac hat er doch auch selber einen Serienmörder gespielt.
Ne? Ja, ja, genau, richtig. Auch
sehr. Und bei Sin City spielt er doch auch so einen Fiesen, ne?
Ja.
Ja.
Genau.
Ja, also ich finde insgesamt kann man wirklich sagen, für mich eine sehr gute Herangehensweise an dieses Thema. Als ich den damals das erste Mal gesehen habe, habe ich den echt abgefeiert, weil das für mich mal so was ganz Neues irgendwie war. Und ich mag halt auch gerne Arthouse-Filme, deswegen hat mich das einfach angesprochen. Dann habe ich den einer Freundin empfohlen und ich glaube, die war total enttäuscht, weil sie sich halt was ganz anderes darunter vorgestellt hatte. Ne? Mhm. Also
ja, es ist halt,
das ist mit Sicherheit nicht für jedermann irgendwie cool.
Nee, richtig. Es ist halt ein ruhiges Kammerspiel und was für den Film ja auch spricht, ist, oder beziehungsweise der Film hat nicht das Problem, was andere Filme haben, dadurch, dass er halt quasi nur so die letzten 3,5, 4 Jahre im Leben von Ted Bundy bebildert. Die Frage nach der Gewaltdarstellung oder so, die stellt sich halt hier gar nicht, weil er sitzt halt im Gefängnis, zu dem Zeitpunkt hat er halt keine Morde mehr begangen. Entsprechend muss auch keine Gewalt gezeigt werden. In dem Fall macht es total Sinn, dass die ganze Zeit nur geredet wird über Gewalt. Ja.
Aber findest du nicht auch, dass man, gerade weil man man ihn so viel im Dialog sieht, bei mir hat das voll dazu geführt, dass ich ihn mir ganz genau angeschaut habe und irgendwie dann immer so überlegt habe, wie er diese Taten wohl begangen hat, weil man das ja im ersten Moment nicht so in Einklang bringen kann mit dem Mann, den man da vor sich sitzen hat und diesen abscheulichen Details, die man irgendwie über die Taten kennt, ne? Also fand das eigentlich, ich glaube, es kann dazu führen, dass man im Kopf sich das sogar noch eher vorstellt und an einer Stelle beschreibt er es ja mit Worten relativ explizit, ne? Das fand ich auch hart.
Ja.
Ich habe noch ein sehr passendes Zitat von einem der Produzenten, der gefragt wurde, warum er diesen Film gemacht hat. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Überleitung zu dem nächsten und dem letzten Film. Und zwar hat der Produzent gesagt, weil ich will, dass dieser der letzte sein wird. Ich mache mir nichts vor, dass andere nicht weiterhin von Bundy und seinen Verbrechen fasziniert sein werden und dass nicht noch mehr Filme über ihn gedreht werden. Aber ich kann hoffen, dass dieser Film Licht darauf wirft, wie es sich für 51% der Bevölkerung anfühlt, mit dem Wissen zu leben, dass unsere Gesellschaft scheinbar endlos fasziniert ist von grausamen Verbrechen, bei denen unsere Körper verstümmelt und ausgelöscht werden und vor allem fasziniert ist von den Männern, die diese Taten begehen. Ich hoffe, dieser Film kann der Punkt am Ende eines Satzes sein. Ich hoffe, dass wir als Kinogängerinnen und Kinogänger endlich das Gefühl haben werden, das Thema Bundy ausreichend erforscht zu haben.
Ich meine, es ist ein nobles Anliegen.
Genau, es ist ein nobles Anliegen, hat aber, wie er ja auch schon selbst vermutet hat, ja, sich nicht bewahrheitet, denn im selben Jahr kam eine weitere Ted Bundy-Verfilmung raus mit dem, wie ich finde, schon alles verratenen Namen eigentlich, American Boogeyman. Da weiß man schon, was Sache ist.
Ja, jetzt hat man es wieder eher mit einem Slasher zu tun.
Genau. Regie führte Daniel Ferrans, der mir tatsächlich schon mal begegnet ist, weil ich für die Deadline eine Kritik über einen seiner Filme schreiben musste, nämlich The Hunting of Sharon Tate.
Ach, der ist auch von dem. Und der ist ja auch so legendär schlecht, von dem, ne?
Und das ist für mich wirklich einer der schlimmsten Filme, die ich mir je angeschaut habe. Also, boah. Ja, und ich finde, leider setzt sich das auch fort in diesem Werk. Wobei man sagen muss, dass die Grundidee von dem Film fand ich eigentlich gar nicht so verkehrt, weil er ja hier eine weibliche Ermittlerin in den Fokus stellt, Kathleen McChesney, die uns ja auch in beiden Dokus, glaube ich, begegnet, die echte. die ja eine große Rolle auf jeden Fall bei den Ermittlungen zu Ted Bundy gespielt hat. Und er nimmt sie hier quasi und stellt sie ihren sexistischen Kollegen beim FBI irgendwie gegenüber und zeigt, wie schwierig das für eine Frau in der damaligen Zeit war, in diesem Bereich zu arbeiten. Und es ist, also ich fand die Idee, so eine starke, ambitionierte Frau dann irgendwie Ted Bundy gegenüberzustellen, an sich cool. Aber das war es halt auch schon, ne? Also es funktioniert halt von vorne bis hinten nicht. Was, glaube ich, auch an den Schauspielern vor allem liegt. Chad Michael Murray ist, glaube ich, auch schon auch Teenie-Star oder Teenie-Idol. Wie fandst du den in der Rolle?
Eigentlich ganz gut. Also das.
Echt?
Krass. Ich glaube ja, aber also ich glaube nicht, dass der Film seinetwegen gescheitert ist. So rum vielleicht.
Ich glaube, er hatte da auch einen Anteil dran. Es gibt, weiß nicht, paar Szenen, wo er irgendwie wütend werden soll. Und der kriegt das überhaupt nicht hin. Also ich fand das von der Mimik richtig peinlich. Der hat dann wie so ein bockiges Kind irgendwie gespielt, wo ich so dachte, okay, wow, ich kannte den auch aus ein paar anderen Filmen. Und da ist er mir jetzt nie irgendwie negativ aufgefallen. Aber ich hatte den Eindruck, die Rolle war für ihn auf jeden Fall eine Nummer zu groß.
Ja, also war jetzt auf jeden Fall von den Bundys, über die wir jetzt gesprochen haben, ist er auf jeden Fall unten mit dem anderen, mit dem, also er und der Ted Bundy aus Ted Bundy, das sind
Michael Rydie Burke.
Genau, das sind die beiden, die ich nicht gut fand. Während ich alle anderen eher auf der ganz okayen Seite
ja, habe. Ja. Ich fand aber auch die Darstellerin von Kathleen McChesney nicht cool. Ich habe den Namen leider vergessen, aber sie kommt auch aus so einer, ich glaube, sie hat in so einer Werwolf-Serie auf jeden Fall mitgespielt. Sehr attraktive Frau, mit Sicherheit auch keine schlechte Schauspielerin, aber ich finde, die Rolle hat nicht zu ihr gepasst irgendwie. Mhm. Also ich hab ihr das irgendwie nicht so richtig abgenommen.
Interessant fand ich auch hier die Besetzung von der Mutter mit Lynn Shay, ne, die, ich habe es nachgeguckt,
stimmt,
die zu dem Zeitpunkt des Drehs 77 ist und auch so aussieht und ich glaube eigentlich 30 Jahre jünger sein müsste.
Ja, ja, aber Hauptsache eine Horror-Ikone in Anführungszeichen mit an Bord haben, ne?
Ja, genau.
Ja. Wie du schon gesagt hast, ist der Film ja größtenteils dann wirklich als Slasher anzusehen, ne? Vor allem in der, also es geht, ich glaube, sehr viel von der Laufzeit geht um die Zeit, wo Bundy dann am Ende in Florida ist und sich dann ja in der Nähe von dem Studentenwohnheim so als Untermieter eine Wohnung sucht. Das habe ich auch bei der Fallzusammenfassung gar nicht gesagt. Es war ja wohl wirklich so, dass er in der Nähe von den Studentenverbindungen gewohnt hat und teilweise auch wirklich mit den Frauen sich gedatet hat, ne, und mit denen ausgegangen ist und dann ja irgendwann eins von den Studentenwohnheimen überfällt und zwei von den Frauen tötet und drei weitere schwer verletzt. Aber das hier wie einen Slasher zu inszenieren, für mich hat es einfach von vorne bis hinten nicht funktioniert. Also ich finde, man hat auch gemerkt, sie konnten die ganze Geschichte ja auch gar nicht erzählen, weil dafür gar kein Platz war irgendwie. Ja, dann einfach zu sehen, wie Ted Bundy in dieses Studentenwohnheim reingeht und da halt so in Slasher-Manier die Frauen abschlachtet. Für mich hatte das nichts mit der echten Geschichte zu tun irgendwie.
Nee, zumal ja auch, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, er zieht dann ja weiter, ne? Und bei seinem nächsten Opfer gibt es dann ja auch eine Konfrontation zwischen ihm und Kathleen McChesney.
Genau.
Die es nicht gegeben hat.
Ja, ne?
Genau. Und die halt, ja, auch, wirklich, ja, halt auch dann dem Medium-Film geschuldet ist. Und das ist ein bisschen Billo halt, ne?
Genau. Also ich glaube, man braucht über den Film tatsächlich auch gar nicht so viel Worte verlieren, weil er meiner Meinung nach auch also höchstens inspiriert ist von den wahren Begebenheiten. Ich glaube, das sagt er auch so, ne? Also aber Etikettenschwindel ist es ja irgendwie trotzdem, wenn du diesen Namen benutzt und dann einfach eine total oberflächliche Geschichte erzählst. Ist schade irgendwie, aber ich glaube, das wird nicht die letzte Ted Bundy-Verfilmung gewesen sein.
Nee, auch nicht dieser Art, ja.
Nee, leider nicht, ne? Was würdest du denken? Also ist Geld wirklich der Hauptgrund, weswegen Filmemacher das immer weiter aufgreifen werden? Ich frage dich das, weil du ja auch selber Filmemacher bist. Also du hast ja vielleicht noch mal eine andere Sicht auch drauf als so der Otto-Normalbürger.
Ja, also ich denke halt, bei Nicht-Independent-Produktionen ist das wahrscheinlich immer die Haupttriebfeder. Also wenn sich mit einem Film kein Geld machen lässt, dann entsteht er halt nicht. So, ne? Natürlich gibt es da bestimmt ambitioniertere und weniger ambitioniertere Filmemacher. Ne? Wir hatten ja hier heute gute Beispiele, ne? Von bis quasi. Es gibt bestimmt auch Leute, halt, die einfach so wie wir halt auch von der Thematik fasziniert sind. Ne? Also, und vielleicht dem Ganzen irgendwie neue Perspektiven abbringen möchten. So, ne? Und jetzt aus Filmemachersicht, also klar, mir würden jetzt auch noch mögliche Perspektiven einfallen, ne, aus denen man die Ted Bundy-Geschichte erzählen könnte, die vielleicht auch interessant wären, ist halt die Frage, ob das nötig ist. Also denn unabhängig davon, welche Intentionen welcher Filmemacher auch hat, also selbst wenn du den noch so kritischsten Film mit Ted Bundy zum Thema Ted Bundy rausbringst, ist es, du hältst...
Jeder will Geld damit verdienen.
Ja, ne? Aber du hältst halt diesen Mythos am Leben, egal was du machst. Mhm. Sobald du der Name Ted Bundy fällt, auch die Filme, wir gucken ja nicht Extremely Wicked, weil wir uns für Elisabeth Klöpfer interessieren, so, sondern, also... Wir jetzt schon, aber die breite Masse, die guckt den Film halt, weil auf dem Plakat irgendwas mit Ted Bundy steht, so, ne? Und
ja, stimmt. Auf dem Plakat war tatsächlich auch nicht sie, ne?
Nee, sondern natürlich. Also er ist halt die Cash Cow. Also er ist eine Marke geworden. Ne?
Ja, das ist. Ich finde, das eigentlich ist es relativ. Es ist irgendwie auch so ein bisschen. Ja, schade, finde ich. Also, weil es gibt ja durchaus Aspekte an dem Fall, die super interessant sind, aber ich finde, die Perspektive ist halt das, worauf es ankommt, ne? Und genau. Diese Slasher-Perspektive brauche ich persönlich jetzt ehrlich nicht mehr.
Nein,
hätte ich nie gebraucht.
Nee, genau. Bei dem. Es ist halt auch wirklich moralisch falsch, das so auszuschlachten auf die Art und Weise.
Ja,
ne?
Ja. Ich glaube, darauf können wir uns guten Gewissens einigen und also ich würde euch, glaube ich, wenn ich mich jetzt nur für einen entscheiden müsste, den ich euch empfehlen würde, dann würde ich den No Man of God empfehlen.
Ja, da bin ich.
Mit dem Risiko, dass ihr den alle sterbenslangweilig findet, aber mir hat der richtig gut gefallen.
Ja, nee, da gehe ich mit dir d'accord. Also das wäre auch mein Favorit. Cool. Finde ich auch am wenigsten fragwürdig.
Ja, der hat irgendwie, finde ich, am meisten noch so einen Mehrwert für einen selbst.
Ja.
Was man sich für Gedanken macht. Ja, cool, Moritz, ich glaube, dann wären wir soweit durch und können Ted Bundy dann jetzt endlich wieder aus unseren Gedanken verbannen.
Genau, und uns anderen Serienmördern wieder widmen.
Genau. Ja, gucken wir mal. Ich würde mich freuen, wenn das nicht das letzte Mal war, dass du zu Besuch warst. Können wir mal überlegen, was sonst noch ein Fall in Frage kommen würde.
Ja, Vito, gerne.
Ja, cool.
Ja, dann.
Dann würde ich sagen, bis bald.
Ja, danke schön. Bis bald.
Tschüss.
Ciao, Laura.